Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Thema in Graubünden. Jetzt ist es draussen, die SVP tritt mit dem Heinz Brand zu den Regierungsratswahlen an. So früh wie möglich in die Hänge. Die Freireiter verlangen von den Bergbahnen viel Aufwand. Und später geht es dann hier um Jahrbücher und um die Frage, warum es die heute immer noch braucht. Das Wetter im Laufe des Tages tut es zu. Am Mikrofon der Georg Fromm. Zwei von den fünf Sitzen hat die Bündner SVP früher in der Bündner Regierung gehabt. Seit der Parteispaltung aber ist das anders. Die zwei Regierungssitze sind zur BDP abgewandert. Die neue Bündner SVP ist nicht dabei. Das soll sich bei den Wahlen im halben Jahr ändern. Der Heinz Brand aus Kloster soll es richten. Er ist heute von der Parteispitze als Kandidat vorgestellt worden. Der 54-Jährige ist zurzeit Vorsteher vom Amt für Polizeiwesen. Wer der Heinz Brand ist und was er will, das hören Sie jetzt vom Silvio Lichti.
Geboren ist der Mann mit den kurzen, dunklen Haaren und der feinen, randlosen Brille zu Huttwil im Kanton Bern. Früher, schon im Alter von 2 Jahren, hat er seinen Vater verloren. Daraufhin ist die Familie auf Kloster gezogen. Dort ist der Heinz Brand auch in die Schule. Der studierte Jurist ist dann mit 36 in den Gemeindevorstand gewählt worden und ein Jahr lang auch Gemeindepräsident von Klosters gsi. Am grösseren Teil der Bevölkerung ist der Heinz Brand aber sicher bekannt als Vorsteher vom Amt für Polizeiwesen. Das Rüstzeug für einen Regierungsrat HR ist er selber überzeugt.
Ich denke, dass ich aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit sehr einen guten Einblick habe in die politische Landschaft unseres Kantons. Und ich fühle mich durchaus in der Lage, die politische Arbeit zu leisten, so wie sie auch gefordert ist.
4 Themen hat sich der Heinz Brand für den Wahlkampf herausgepickt. Er will sich für die Regionen stark machen, sich für die Familie und die Schulen einsetzen. Der Tourismus liegt ihm am Herzen und am Schluss auch die öffentliche Sicherheit, die ihm ein grosses Anliegen sei. Der Heinz Brand soll es also für die SVP richten. Die Partei, die nach der Spaltung ja nicht mehr in der Bündner Regierung ist, weil die beiden Vertreter das Lager gewechselt haben und jetzt für die BDP politisieren. Gleich sei seine Kandidatur nicht zwingend als Angriff auf einen von diesen beiden Sitzen zu verstehen.
Die Kandidatur richtet sich nicht gegen jemanden, sondern für die SVP Graubünden. Die SVP Graubünden ist eine mitgliederstarke, sehr mitgliederstarke Partei. Ich bin der Meinung, dass es für unsere Regierung sehr wichtig ist, dass alle grossen Bevölkerungsgruppierungen dieser Regierung vertreten sind.
Delikat an der ganzen Sache ist aber, der Heinz Brand wird im Wahlkampf zum direkten Konkurrent von seiner aktuellen Chefin, der Justizdirektorin Barbara Janom von BDP.
Das wird die Zukunft zeigen, in welcher Form das da, ob da überhaupt Probleme auftreten. Tatsache ist einfach, dass an den nächsten Regierungsratswahlen 10 Kandidatinnen und Kandidaten teilnehmen werden. Und ich meine, es ist vermessen zu sagen, dass sich eine Kandidatur gegen eine spezielle Kandidatin richten wird.
Noch ist der Heinz Brand nicht offiziell nominiert. Die Delegierten müssen den Vorschlag vom SVP-Vorstand den am 14. Januar noch absegnen.
So viel also zum Regierungsratskandidat von der Bündner SVP. Mit der SVP hat jetzt auch noch die letzte Partei die Katze aus dem Sack gelassen. Wir haben es gerade gehört, der Heinz Brand betont ausdrücklich, dass er nicht gegen seine Chefin Barbara Janom antritt. Was halten Sie denn von dem, Herr Lichti?
Ja, ich meinte schon, also da macht der Heinz Brand schon ein bisschen auf gut Wetter, weil die SVP hat nämlich das Gefühl, sie sei untervertreten in der Regierung und auf der anderen Seite BDP übervertreten und das will man jetzt nächstes Jahr korrigieren. Und tatsächlich, weder Barbara Janom noch Hans-Jörg Trachsel von der BDP können sich sicher sein, dass sie wiedergewählt werden. Wo sie nämlich letztes Mal antreten sind, sind beide noch bei der SVP Mitglieder gewesen, die Partei ist noch geeint gewesen. Auch wenn Regierungsratswahlen ja Kopfwahlen sind, ist das Etikett SVP bei der Parteibasis du sicher ein Vorteil gewesen, denke ich. Jetzt nach der Spaltung ist es halt schon möglich, dass einem von beiden halt Stimmen fehlen von Leuten, die jetzt halt den SVP-Kandidaten unterstützen.
Hat jetzt die SVP mit dem Heinz Brand wirklich Chancen, um wieder in die Regierung zu kommen?
Ich denke schon, die Chancen sind relativ intakt. Er ist kein Poltri, in der Art recht ruhig, in der Sache aber hart. Also auch in seinem Beruf als eben Vorsteher vom Amt für Polizeiwesen hat er den Bereich Asyl unter sich. Das zeigt sich auch dort. Er ist bekannt dafür, dass er Gesetze sehr restriktiv auslegt. Wird auch darum von Menschenrechtsorganisationen regelmässig kritisiert dafür. Also er gilt schon als Hardliner. Sicher auch darum hat aber der Vorstand ihn ausgewählt, weil man hofft wahrscheinlich so auf viele Stimmen von der SVP-Basis. Wenn sich das oder wenn das gelingt und dann noch ein paar Stimmen aus dem bürgerlichen Lager dazukommen, dann könnte es ihm eigentlich schon lange.
Die SVP hat also Chancen. Aber da sind ja nicht nur die SVP und die BDP, die sich streiten. Was ist von diesen Regierungsratswahlen im halben Jahr zu erwarten?
Ich glaube, wenn man einfach mal so eine Überschrift würde, oben drüber setzen, kann man sagen, viel Spannung. Und das ist einfach sicher seit Jahren nicht mehr so interessant gewesen. 10 Kandidaten, Kandidatinnen treten an für die 5 Sitze. Von denen ja 2 sowieso frei werden, wegen Amtszeitbeschränkung, muss ich durch Claudio Lardi von der SP und durch Stefan Engler von der CVP zurücktreten. Also das Gerangel um die Sitze, das ist riesig. Die CVP die tritt das mal mit 2 Kandidaten an und will so verhindern, dass die SP ihren Sitz behalten kann. Man muss sagen, nächstes Jahr ist möglich, sehr viel möglich, man kann fast sagen, ja alles.
Und neben den etablierten Parteien probieren sie ja auch noch die Grünliberalen und einen Parteilosen, den Christian Brosi. Wie sieht es denn bei denen aus mit den Chancen?
Es ist so, die Grünliberalen, die treten ja zum ersten Mal an im Kanton Graubünden. Ich denke, sie können von links bis rechts schon vereinzelt Stimmen machen. Klimawandel, es ist zurzeit in aller Munde. Ein bisschen grün sein ist in, aber ob das wirklich für einen Sitz im Regierungsrat langt, also das wage ich den Schutz bezweifeln. Auch eine Nebenrolle dürfte der Christian Brosi spielen. Er hat keine Partei im Rücken, das ist doch halt ein grosses Minus. Er hat sich als Rektor von der evangelischen Mittelschule Schiers eingeschossen auf Bildungsthemen und auf Schulfragen. Wo er sonst bei anderen Sachen steht, ist eben nicht so ganz klar. Wenn sie mit diesen Vorzeichen wirklich gelingen würde, wäre das doch eine sehr grosse Überraschung. Also ehrlich gesagt, ich glaube nicht daran.
Zu den Regierungsratswahlen nächstes Jahr, der Silvio Lichti. Die Bündner Regierung unterstützt den SBB-Halbstundentakt zwischen Chur und Zürich. Der ist ab 2014 vorgesehen. Um die Anschlüsse zu Graubünden zu sichern, sollen Postauto und die Rätische Bahn auf ihren Hauptlinien mittelfristig auch alle halbe Stunde fahren. Das teilt die Regierung mit. Geklärt werden müssen noch die offenen Fragen rund um das Angebot und die Finanzierung. Laut den ersten Angaben von der RHB kostete die Umstellung auf einen Halbstundentakt allein schon auf den Strecken auf der Foss und in Engadin, in Zurselva und auf Rosenhofen sehr viel Geld. Die Rede ist von über 300 Millionen Franken. Mit dem Winter und dem Schnee steigt in diesen Tagen wieder das Freeride-Fieber. So heisst ja das Tiefschneefahren und das liegt voll im Trend. Immer mehr Menschen sind abseits von den markierten Pisten unterwegs. Wenn es Neuschnee hat, wollen sie in aller Herrgott früh auf die Bahnen. Das setzt Bergbahnen unter Druck. Sie müssen immer mehr Zeit und Geld für Sicherheit investieren. Das zeigt das Beispiel aus Davos. Zara Hauschild berichtet.
Breite, fette Ski, Helm, Sturmbrille, ein Lawinensuchgerät und eine Schaufel im Rucksack. An diesen Details erkennt man die jungen Wilden, aber auch die alten Hasen, die den Tiefschnee lieben. Auf der Suche nach dem Kick und dem ultimativen Freiheitsgefühl stehen sie nach Neuschneenächten schon am Morgen früh vor der Gondel. Seit Stunden unterwegs ist an solchen Tagen auch der Falli Meier. Er ist für die Sicherheit in den Skigebieten der Davos-Klosters Bergbahnen zuständig. Ein Job, den er seit vielen Jahren macht. Ein Job aber auch, der sich stark verändert hat.
Ja, früher sind die Leute natürlich viel mehr auf der Piste gefahren. Und heute, wenn man um 8 Uhr nicht gerade gesichert hat, das Gebiet der Rennenschein an einer Bergstation fast teuer ein oder respektive aus. Darum ist es sicher nicht einfacher gekommen, weil man weiss ja, am ersten schönen Tag noch nichts Schnee und Wind ist einfach gefährlich.
Gefährlich, weil mit Neuschnee auch die Lawinengefahr steigt. Das Risiko so gut wie möglich abschrauben, ist dann die Aufgabe der Sicherheitsleute in den Skigebieten. Sie müssen Lawinen künstlich auslösen, Pisten präparieren, schauen, dass die Bahnen laufen. Das alles hätten wir auch früher müssen. Aber der Zeitdruck sei im Vergleich zu heute viel weniger gross gewesen.
Früher hat man die Möglichkeit gehabt, um ein Schneesportgebiet einfach geschlossen zu lassen, über mehrere Tage. Wenn man so beurteilt hat, dass es gefährlich war, heute kann man sich das nicht mehr leisten. Man muss öffnen, man hat effiziente Anlagen, man hat teure Schneeanlagen bauen, man muss auch das Gebiet öffnen, dass Geld einkommt.
So zum Beispiel am Jakobshorn. Das ist eines der ganz beliebten Gebiete für Freerider und Tiefschneefans. Ihre Lieblingshänge sind dort oft in der Nähe der präparierten Pisten. Das heisst, Bergbahnen müssen damit rechnen, dass Tiefschneefahrer oben in einen Hang stechen und dann Lawinen auslösen, die bis auf eine Piste runterrutscht. Um solche Unfälle zu vermeiden, hat man in den letzten Jahren Haufen Geld in Anlagen investiert, die Lawinen künstlich auslösen. Die neueste Errungenschaft am Jakobshorn ist eine Fernsprengeanlage, die rund 350'000 Franken gekostet hat. Der Unterhalt und der Betrieb von dieser Anlage und weiteren Lawinensprengsystemen an diesem Berg kostet laut dem Valle Meier rund 50 bis 100'000 Franken pro Saison. Aber auch wenn wir viel machen, eine absolute Sicherheit haben wir trotzdem nicht.
Man hat auch nicht die Einrichtungen, also Fernsprenganlagen oder mit dem neuen System, um das Gebiet total zu sichern. Man hat einfach mit den finanziellen Mitteln hat man sicher den neuralgischen Punkt abdeckt. Wir sind viel effizienter natürlich, um das Gebiet zu sichern, aber der Druck ist viel, viel grösser geworden.
Zwar haben die Skigebiete modernste Mittel zum Lawinensprengen. Die Forscher am Nachen SLF liefern zusätzlich immer genauere Daten über den Schnee und die Lawinensituation. Für die Verantwortlichen in den Skigebieten bleibt es trotzdem schwierig. Einerseits müssen sie schauen, dass keine Lawinen in eine Piste reinrutscht. Andererseits haben sie auch eine gewisse Verantwortung für die Freerider. Zwar haftet die Bahnen nicht mehr, wenn die Tiefschneefans außerhalb der markierten Pisten in eine Lawine kommen. Aber es ist ein Hoffnungsgeheimnis, dass die Sicherheitsleute in den Bündner Skigebieten oft auch dort Lawinen sprengen, wo sie nicht mehr ganz direkt verantwortlich sind. Grund? Ein Lawinenunfall, möglicherweise sogar mit Toten, ist denkbar schlechte Werbung für die Bahnen.
Sarah Hauschild hat berichtet. Sie hören das Regionalschnack Graubünden auf DRS 1. Eins vom Jahr ist die Saison der Jahrbücher. Viele Regionen haben ein eigenes und rausgegeben werden die meistens von historischen oder heimatkundlichen Vereinen. Besonders sorgfältig gestaltet ist das Werdenberger Jahrbuch. In das hat sich Maria Lorenzetti vertieft und dabei entdeckt, dass Jahrbücher viel weniger langweilig sind als ihr Ruf.
Für diese Art von Büchern ist man am besten in einer etwas beschaulichen Stimmung. Gut für die Stimmung ist es zum Beispiel, wenn man am Vortag ein opulentes Festessen gehabt und am nächsten Tag daneben sagt man sich, heute Mittag aber nur eine Suppe. Und nach der Suppe ist man fast bereit fürs Jahrbuch. Wohlig warm, etwas stolz auf sich, dass man sich so selbstgenügsam mäßigt und bereit, nach den vielen Kalorien für die Hüfte, auch dem Hirn etwas Futter zu gönnen. Jetzt noch der gemütliche Sessel und einen Tee mit Zimt und das Werdenberger Jahrbuch auf den Knien. Wein, Most und Bier ist das Hauptthema vom Jahrbuch 2010 und darin findet man einen Haufen historische Artikel dazu. Reben, Obstbau, Bierbrauereien sind immer noch recht typisch für die Region, sagt Susanne Keller, die zur dreiköpfigen Redaktion vom Jahrbuch gehört.
Aber was eben für uns jetzt auch noch, wenn wir historisch interessiert sind, sehr interessant ist, ist, dass das Alpenrheintal eigentlich eine Schnittstelle ist zwischen südlicher Trinkkultur und nördlicher Trinkkultur. Also mit Wein im Süden, mit dem Bier im Norden. Und das ist auch sehr spannend.
24 Artikel befassen sich mit dieser Trinkkultur und ihren Ursprüngen. Sie zeigen, wie Wein, Most und Bier den Weg ins Werdenberg gefunden haben. Wer will, kann zum Beispiel die Werdenberger Reblagen von den Jahren 1886 und 2009 vergleichen. Dazu findet er Bilder und Erklärungen. Oder man liest Auszüge aus Text vom Arzt Johann August Unzer, der um die 1760 halb ernst gemeinte Schriften herausgegeben hat, unter anderem auch zum Thema Bier.
Inzwischen ist dieses Getränk allein nicht hinlänglich, gesunde Leute zu ernähren, weil es als ein flüssiger Körper die Verdauungskräfte zu wenig beschäftigt und so, wie alle flüssige Speisen, die zu oft und häufig genossen werden, den Magen schwächet und solche Gestalt Blähungen erzeugt. Dieses ist ein allgemeiner Fehler der Biere, welchem man dadurch abzuhelfen gehofft, dass man den Hopfen hinzugetan hat, welcher wegen seiner hitzigen und trocknenden Eigenschaft den Magen zwar ein wenig stärket, aber auch zugleich dem Biere Arzneikräfte gibt, wodurch er das Geblüte in Wallungen setzet und Hitze und Kopfweh verursacht.
Im Werdenberger Jahrbuch gibt es aber auch noch einen zweiten Teil, der sich mit aktuellem Kunstschaffen befasst oder mit neuen geschichtlichen Texten aus der Region. Das Jahrbuch erscheint einmal in einer Auflage von 1500 bis 3000 Exemplaren und findet auch seine Leser, sagt Susanne Keller.
Die Leserschaft sind sicher Leute, die mit der Region verbunden sich fühlen, aber auch historisch oder heimatkundlich interessiert sind. Dann gibt es eigentlich Sammler. Die lesen auch nicht unbedingt jedes Buch, aber sie wollen einfach alle die Hause haben. Das ist für sie eine Dokumentation von der Region und das muss man haben.
Der Kanton St. Gallen ist besonders reich an Jahrbüchern, ergänzt dazu der Kantonsbibliothekar Corneldora. Fast jede Region hat eins, aufwendig gestaltet wie ein Werdenberger Jahrbuch oder auch einfach als Sammlung von historischen Texten. Entstanden sind sie relativ spät.
Ja, das hat viel zu tun also mit dem Entstehen der bürgerlichen Gesellschaft im 19. Jahrhundert, der Emanzipation von der Kirche zum Beispiel auch. Da sind Vereine entstanden, eben auch historische Vereine, politische Vereine auch, und die haben ihre Organe gebraucht. Politiker haben Zeitungen gehabt, und für eher kulturelle Vereinigungen hat man dann das Vehikel vom Jahrbuch erfunden.
Wichtig an den Jahrbüchern heutzutage sind aber auch die Teile, die von den Historikern häufig nicht so geschätzt werden, aber umso mehr von den Lesern. Chronologie vom Jahr, wo man kann nachlesen, was in der Region so alles an grossen und kleinen Ereignissen passiert ist. In dem Sinn bestätigen die Jahrbücher auch das Identitätsgefühl von einer Region. Man liest, was alles los war, und hat das Gefühl, man ist ein Teil vom Ganzen.
Die Jahrbücher spielen ganz eine wichtige Rolle für die Identität der Region, weil da ist eigentlich schriftlich, intellektuell festgehalten, was man in diesen Regionen so für wichtig anschaut, was für eben die Ereignisgeschichten, Personen, das findet man da alles wieder.
Und darum wollen wir Jahrbücher an dieser Stelle ausdrücklich empfehlen. Und wenn man vielleicht von der historisch heimatkundlichen Exkurs zu Wein und Bier ein bisschen ermattet im Sessel lehnt, wenn man dann also noch etwas braucht zum Ausplampen, dann findet man ab Seite 298 die Jahreschronik vom Oktober 08 bis September 09, wo man einfach noch ein bisschen das Jahr Revue passieren lassen.
9. Oktober 2008. Der Glockenturm des Schulhauses Weite wird wieder an seinen ursprünglichen Ort auf das Dach zurückgesetzt. 11. Oktober 2008. In Graps feiern 2000 Volksmusikfans ihre Idole am großen Schlagerfestival. Stargast ist Hansi Hinterseer, der das Publikum mit seinem 50-Minuten-Auftritt begeistert. 21. bis 23. November 2008. Im Hallenbad Flöss in Buchs findet die traditionelle Gala der Synchronschwimmerinnen des SC Flöss statt. 4. Januar 2009. Ein Erdbeben der Stärke 4,1 auf der Richterskala erschüttert die Region Buchs. In der Folge werden keine nennenswerten Schäden gemeldet.
Die Maria Lorenzetti hat im Werdenberger Jahrbuch geschmückert. Die Musik von der Band Nahtlos aus dem Kanton Thurgau ist anders. Ihre Instrumente sind nicht Schlagzeuge und Gitarre, sondern Nähmaschinen. Die Geräusche von der Nähmaschine mischen die drei mit elektronischer Musik von einem Laptop und speziellen Effekten. Fabienne Frey.
Im Proberaum der Band Nahtlos stehen vier Nähmaschinen, verschiedene Mischpulte und ein Laptop. Das ist alles, was für die Nähmaschinenmusik braucht. Einer der drei ist der Ramon Brun. Zwei Nähmaschinen stehen vor ihm und er kennt beide bis ins Detail.
Das eine ist ein Pfaff und das andere ist ganz eine billige Neckermann. Die kann genau eins. Sie kann wahnsinnig laut tönen, wenn der Motor läuft, und da generiert ganz einen spannenden Bass. Dann hat sie noch ein, zwei Kleppi, wo halt so ein bisschen Klickgeräusche von sich lehnt, und darum steht sie da.
Gleich wichtig wie die Nähmaschine sind die Melodien aus dem Laptop vom René Schläpfer.
Es ist so eine Symbiose. Ich glaube, es wird nicht gehen, das eine ohne das andere. Der Schlag oder der Beat vom Laptop hebt sie dann wieder im Rhythmus und schaut, dass sie genau sind, und gibt dann auch den ganzen Boden mit der Melodie und so weiter.
Angefangen hat alles vor einem guten halben Jahr in einem Militärshop. Dort hat Ramon Brun zwei Nähmaschinen gekauft, weil er als Künstler auch mit Stoff arbeiten wollte. Nähmaschinen hat er dann aber für etwas ganz anderes gebraucht.
Der Axel und ich sind zusammen hier gehockt, und binnen Kürze haben wir ja Takt gespielt miteinander. Also, weil wir ja nicht genau gewusst haben, wie das Ding so funktioniert. Hat es mal so ein Wupp-Wupp von ihm gegeben und dann ein Wupp-Wupp von mir. Und schon haben wir einen Takt gehabt.
Und aus diesen Takt ist dann gleich ein ganzes Stück geworden. Die Stück aufschreiben tut die Band aber nicht. Es gibt darum auch keine Noten, nichts wird zweimal gespielt. Nahtlos schreibt «Improvisieren gross». Und sie haben auch schon probiert, die Töne von einem Rasierapparat reinzumischen. Die Ideen gehen ihnen also nicht aus. Musik aus Nähmaschinen, dass das geht, können viele Leute gar nicht glauben, der René Schläpfer.
Meine Großmutter hat sich futsch gelacht, als ich ihr das erzählt habe. Sie neigt selber und sie hat sich da nicht vorstellen, wie das geht. Ja, und allen, die man so erzählt, mit denen kann man ein Gespräch und erklären es. Und wenn sie es dann hören können, dann sagen sowieso die meisten, so haben wir uns eigentlich nicht vorgestellt.
Und darum reagieren die Leute an den Konzerten auch ziemlich speziell, sagt Axel Oberstrass.
Beim letzten Gig war es noch recht witzig, dass die Leute eigentlich nicht tanzt haben, sondern eben eine Nähmaschine da im Vordergrund war. Und sie haben uns eher angestarrt.
Die Band Nahtlos ist aber zeugt, dass die Leute bald nicht nur starren, sondern zu ihrer Musik auch tanzen.
Musik für oder von Nähmaschinen, Fabienne Frey ist das gewesen. Sie hören das Regionaljournal auf DRS1. Kalt bleibt es weiter, mehr zum Wetter und das Wichtigste in der Zusammenfassung dann am 3 Minuten vor 6. Es ist 3 Minuten vor 6 auf DRS1, das Regionaljournal Graubünden. Jetzt zum Wetter mit der Christine Jutz von SF Meteo.
Die Nacht ist zum Teil bewölkt, zeitweise lockern sich die Wolken aber auf und es gibt eine eisig kalte Nacht. In Chur sinken die Temperaturen auf minus 10 Grad, in den höheren Alpentälern sogar auf minus 20 bis minus 30 Grad. Morgen Freitag gibt es zuerst noch Sonnenstrahlen, der Tag durch ist eigentlich recht freundlich, am Nachmittag tut es dann aber langsam zu. Die Temperaturen liegen morgen in Chur bei minus 4 Grad, dann in Davos bei minus 11 Grad und in Schkwol bei minus 12 Grad. Am Wochenende ist es zeitweise sonnig und es bleibt eigentlich noch mehrheitlich trocken. Erst auf den Sonntag tut es dann je länger je mehr zu und dann kommt es dann gegen den Abend auch schneien. Die Temperaturen liegen am Samstag bei minus 7 Grad. Auf den Sonntag wird es dann wieder etwas wärmer mit minus 3 Grad.
Und da das Wichtigste in der Zusammenfassung. Der 54-jährige Heinz Brand aus Klosters soll es für die Bündner SVP richten. Der Vorstand schickt ihn ins Rennen um den Regierungsrat. Die Partei ist heute nicht in der Regierung vertreten, weil nach der Parteispaltung ihre beiden Regierungsräte zur BDP gewechselt haben. Der Heinz Brand ist heute Vorsteher vom Amt für Polizeiwesen. Er hat dort unter anderem auch den Asylbereich unter sich. Die Bündner Regierung unterstützt den SBB-Halbstundentakt zwischen Chur und Zürich. Der ist ab 2014 vorgesehen. Um die Anschlüsse zu Graubünden zu sichern, sollen Postauto und die Rätische Bahn auf ihren Hauptlinien mittelfristig auch alle Halbstunde fahren. Das teilt die Regierung mit. Geklärt werden müssen noch die offenen Fragen rund um Angebot und Finanzierung. Laut ersten Angaben von der RHB kostet die Umstellung auf einen Halbstundentakt allein schon auf den Strecken auf Davos und in Engadin, in Zurselve und auf Rosenhofen sehr viel Geld. Die Rede ist von über 300 Millionen Franken. Das sind Themen im Regionaljournal Graubünden. Die Sendung gibt es am Internet. regionaljournal.ch ist die Adresse. Mein Name ist Georg Fromm.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.